Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade. Hallo und herzlich willkommen zum Wellenbrecher-Podcast mit mir, Annabelle. Ich weiß, eigentlich wäre an dieser Stelle unsere zweite Folge zu Herausforderung 3 dran. Doch es hat sich eine ganz besondere Gelegenheit ergeben. Und zwar durfte ich direkt, und ich meine wirklich direkt, nach einer Expedition mit Forschenden sprechen. Und da war für mich klar, dass ich diese Chance auf keinen Fall entgehen lassen kann. Und deshalb erwartet euch heute eine ganz besondere Folge. Zu Gast sind Vanessa Lampe und Henry Göhlich, beide vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Und wie gesagt, quasi fast live von Bord der Malizia Explorer. Und gemeinsam sprechen wir heute darüber, welche Rolle winziges Phytoplankton im Ökosystem Ostsee hat, wie das sich auf den Kohlenstoffkreislauf auswirkt und wie auch moderne KI-Methoden in der Zukunft die Meeresforschung verändern könnten und insgesamt eigentlich, was den Forschungsalltag auf See so besonders macht. Deshalb ganz herzlich willkommen in unserem virtuellen Studio, Henry und Vanessa.
Hallo.
Hallo, Annabelle.
Wir hatten eigentlich geplant, dieses Interview an Bord live aufzunehmen. Die Expedition musste aber aufgrund von Wetterbedingungen vorzeitig beendet werden. Vanessa, du bist Expertin in Modellierung und Henry, du bist Evolutionsbiologe. Wie hat es sich denn angefühlt, euer Büro, in dem ihr normalerweise hauptsächlich arbeitet, gegen die kleine, etwas schwankende Malizia auszutauschen? Vanessa, wie war es für dich?
Ich fand es sehr spannend. Die letzten Jahre habe ich vor allem am Schreibtisch gearbeitet. Also das ist ja relativ, ich will nicht sagen eintönig, aber man hat immer an den gleichen Ort zu arbeiten. Das Ganze auf der Malizia zu machen, war eine schöne Abwechslung. Und jeden Morgen woanders aufzuwachen, war auch wieder sehr schön.
Und bei dir, Henry?
Ich fand es auch super. Ich habe schon bei den Vorbereitungen gemerkt, durch unsere Technikerinnen und so, dass es was Besonderes ist, dieses auf dem Segelschiff zu arbeiten. Und dann draußen zu sein, die Wind, die Wellen zu spüren. Ich manage ja vor allen Dingen das Projekt und einfach mal die ganzen Methoden zu erleben, noch tiefer einzutauchen in die Fragestellung, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewegt. Das war ein besonderes Highlight.
Wie sieht denn euer Arbeitsalltag so auf einem Segelforschungsschiff aus, wenn man jetzt vielleicht schon mal auf einem normalen Segelschiff war, aber wie ist das so ein bisschen anders, wenn man noch Forschung mit dazu nimmt? Wie sieht da euer Tag aus?
Der Tag ist eigentlich bestimmt von den verschiedenen Beprobungen, die wir durchführen möchten. Das heißt, nach dem Aufstehen machen wir uns meistens auf den Weg zur ersten Station, also zu dem ersten Ort, wo wir eine Beprobung durchführen möchten. Und sobald wir dort eintreffen, machen wir das dann natürlich auch. Das heißt, wir lassen unsere wissenschaftlichen Geräte raus, wie den Kranzwasserschöpfer, unsere Drohne und noch viel mehr. Dazu sagen wir wahrscheinlich später noch mehr. Und im Laufe des Tages wechselt es eigentlich immer, dass wir entweder zur nächsten Station fahren oder eine Station beproben. Zwischendurch gibt es dann Mittagessen. Nach und nach fahren wir unsere verschiedenen Stationen, die für den Tag geplant sind, ab, beproben die, füllen unsere Proben in unsere Behältnisse. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los, bis es dann abends wird und wir Feierabend machen.
Henry, gibt's denn so einen festen Plan, den ihr abarbeitet? Oder macht ihr das wirklich eher eure Stationsplanung und Tagesplanung dann in dem Effekt so ein bisschen von Wind und Wetter abhängig?
Ja, also die Probennahmen, das ist schon relativ gut durchgetaktet. Das ist klar, CTD fährt als erstes, dann werden die Wasserproben aufgeteilt für die verschiedenen Analysemethoden. Je nach Windrichtung, Wellengang, werden dann bestimmte Stationen eben angefahren oder nicht. Das ist schon so, dass wir die Probennahme je nach Wetterbedingungen auch anpassen.
Und wir haben jetzt schon, jetzt kann man sich den Tagesablauf vorstellen, aber wie viele Menschen seid ihr denn an Bord? Also ihr zwei wart offensichtlich dabei. Und dann gibt es ja wahrscheinlich noch einen Kapitän oder jemand, der das Segelboot steuert. Wie viele passen denn insgesamt auf die Malizia von der Größe her?
Ich glaube so insgesamt 15 Leute. Der Kapitän
so viele?
Meinte mal, also wir waren, ich glaube wir waren 12. Der Kapitän meinte mal, zwei Plätze wären noch frei gewesen. Also es waren drei Crewmitglieder, ein Kapitän aus Ushuaia in Argentinien, der hatte schon relativ sehr viel Segelerfahrung, vor allen Dingen in der Antarktis, hat da Touristen regelmäßig in die Antarktis geschippert, die Bordköchin, dann noch einen französischen ersten Offizier. und dann eben neun Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von Geomar, der Uni Kiel und der Universität Süddänemarks.
Ja, ihr habt da eine schöne regionale Kooperation am Laufen. Und wenn ihr jetzt ein Highlight an eurem, also pro Tag raussuchen müsstet, was glaubt ihr, wäre das?
Das größte Highlight ist tatsächlich das Segelsetzen, weil das eine große Besonderheit bei der Malizia ist.
Auch, also das Segeln auf jeden Fall auch. Und ich bekomme immer ein richtig gutes Gefühl, wenn ich das merke, das Team funktioniert einfach, die Probenahme funktioniert und es läuft im Prinzip wie am Fließband und wir können uns aufeinander verlassen. Das fand ich echt super.
Ich meine, es hat dann bestimmt auch geholfen, dass viele von euch von der gleichen Arbeitsgruppe waren, oder? Und dann irgendwie so ein bisschen abschätzen könnt, wie die andere Person vielleicht arbeitet und dann also wirklich wie so ein Zahnrad ineinander übergreift und das einfach euch gegenseitig unterstützt.
Ja, das stimmt. Hat aber auch mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus den anderen Arbeitsgruppen gut geklappt.
Vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen aus Süddänemark hatten wir jetzt auch schon drei andere Ausfahrten. Und daher, dass wir schon so oft zusammengefahren sind jetzt, funktioniert es tatsächlich wie am Schnürchen, kann man fast sagen.
Okay, und die waren auf den Forschungsschiffen vom Geomar oder auf welchen wart ihr da?
Wir waren schon auf einer Litorina-Fahrt im Februar und auf einer Alcor-Fahrt im letzten November tatsächlich. Und ich glaube, im April gab es noch eine Fahrt, auf der ich selber jetzt nicht dabei war, aber dafür die anderen Kollegen. Genau, und je öfter man zusammenfährt, desto mehr spielt man sich natürlich ein als Team.
Das ist eine gute Überleitung. Ich dachte nämlich, wir reden auch so ein bisschen mal über das wissenschaftliche Projekt und worum es bei der Expedition überhaupt ging. Wo ist der Fokus und warum nehmt ihr eventuell dann auch so oft Proben mit verschiedenen Forschungsschiffen und in der gleichen Region? Was ist so ein bisschen das Ziel eures Projekts?
Im Fokus steht die Untersuchung des Umweltzustands der Ostsee in diesen deutsch-dänischen Grenzregionen hier in der südlichen Ostsee. Und im Recover-Projekt wollen wir herausfinden, ob Plankton, also Phytoplankton, das heißt kleine Mikroalgen, als Indikator genutzt werden können, wie es der Ostsee geht, also wie ist der Gesundheitszustand. Und warum wir so oft rausfahren, ist, es ist einfach ein dynamisches System. Das heißt, die Zusammensetzung verändert sich, wie viele Algen wachsen, welche Arten wachsen. Ich merke das selbst schon beim Baden in der Kieler Förde, wie heterogen einfach das Wasser ist. Manchmal, also wenn wir auf die Ostsee schauen, denken wir, sie sieht alles so gleich aus, blau, grau, grüne Suppe manchmal. Aber schon beim Baden sieht man, manchmal haben wir Quallen, manchmal nicht. Das kann sich innerhalb von Stunden ändern. Ja, und deswegen ist es notwendig, dass wir da regelmäßig vorbeischauen und messen, welche Algen gerade wachsen, welche Salzgehalt und so weiter.
Also wir haben schon oft im Podcast über Phytoplankton gesprochen. Warum müsst ihr das denn auch vor Ort machen und warum könnt ihr nicht eventuell andere Methoden, so ich weiß, dass man ja auch Phytoplankton über Satelliten beobachten kann, warum müsst ihr das also per Hand machen? Weil das hört sich natürlich sehr, sehr aufwendig an und ist es ja auch, wenn man eure Arbeitszeiten alle zusammenrechnet.
Das hat im Prinzip zwei Gründe. Zum einen sind die Beobachtungen aus dem All über Satelliten relativ grob, also rein räumlich. Unterschiede von zwei Stationen, die vielleicht nur 1 Kilometer auseinander liegen, kann man nicht unbedingt auf Satellitenbildern erkennen. Das kommt natürlich auf den Satelliten an. Und der zweite Punkt ist, dass diese Satellitendaten auch gegen Daten aus der echten Welt, wenn dann die In-Situ-Daten verglichen werden müssen. Also wir müssen ja erstmal gucken, wie interpretieren wir die Satellitendaten und dann interpretieren wir sie richtig. Das heißt, sie müssen kalibriert werden und validiert werden. Dafür brauchen wir echte Daten aus der echten Welt.
Gibt es denn dafür irgendwie in Zukunft auch eine Lösung? Also, dass man vielleicht das Ganze über Citizen Science oder sowas alles versucht zu vergrößern, weil das ist natürlich ein enormer Kraftakt. Wenn man jetzt dran denken würde, dass ihr theoretisch, also einmal zeitliche Abdeckung, ja eigentlich gefühlt jeden Tag oder jede paar Stunden, wenn du jetzt sagst, dass sich das innerhalb von Stunden verändert, André, mit der Malizia oder ähnlichem vielleicht raussegeln könntet, um Proben zu nehmen. Und dann halt auch natürlich die räumliche Abdeckung. Ich meine, die Ostsee ist im Vergleich zu vielen anderen Ozeanen relativ klein, aber ist natürlich auch, wenn man das jetzt von der Probennahme her sieht, dann wiederum sehr groß. Gibt es da irgendwie dann Anwendungswege oder Zukunftswege, wie man das eventuell hochskalieren könnte in der Zukunft?
Ja, also Recover haben wir dazu zwei verschiedene Ansätze. Das ist einerseits der Citizen Science Ansatz, wie du schon sagst, wo wir versuchen oder wo wir Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren möchten, selber rauszufahren auf die Ostsee und selber Daten für uns zu sammeln. Und das andere sind verschiedene autonome Monitoring-Methoden, zum Beispiel über Sensoren. Das heißt, unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Universität von Süd-Dänemark entwickeln gerade verschiedene Sensorik für verschiedene Parameter, die dann halbwegs autonom unsere Daten sammeln soll. Das heißt, wir würden dann Sensoren die Ostsee ausbringen an Häfen, an Schiffen von Bürgerinnen und Bürgern und so weiter. Und die könnten dann für uns die Daten weiterhin sammeln. Deutlich höhere räumliche und zeitliche Auflösung, als wir das gerade mit unseren Ausfahrten abdecken können.
Also seid ihr dann quasi nochmal die Zwischenkalibrierungsschritte für die ganzen Sensoren, die dann in Zukunft benutzt werden können? Oder ihr etabliert gerade das Protokoll für die Sensoren so ein bisschen?
Genau, also wir etablieren gerade das Protokoll und versuchen herauszufinden, in welchen räumlichen und zeitlichen Abständen Samplings gemacht werden sollten, um eine gute Auflösung des Umweltzustandes zu erreichen oder eine gute Auflösung von Beobachtungen über den Umweltzustand. Und das Ganze möchten wir dann anwenden um das zukünftige Monitoring der Ostsee zu verbessern.
Okay.
Es gibt das sogenannte Planktoskop. Das ist eine kleine, ich nenne sie mal Maschine.
Das ist so eine Art Mikroskop für Phytoplankton, deswegen heißt das so.
Richtig, und das Planktoskop macht ganz viele Fotos von den einzelnen Algen, Krebsen, alles, was so als Plankton in der Ostsee schwirrt. Und diese Bilder kann man dann auf eine Plattform holen und die KI erkennt sie dann. Ja, und so kann auch jeder Bürger und jede Bürgerin dazu beitragen, Daten über die Ostsee zu sammeln.
Also ist dann die Idee, dass ihr diese Planktoskops an die Leute verteilt oder dass dann die Proben, also dass die Wasserproben an euch verschickt werden? Was ist denn da so ein bisschen, weiß nicht, ob das Teil eures Projektes ist, aber was ist dann so ein bisschen die Langzeitvision, wenn du das jetzt so ansprichst?
Ja, potenziell kann man das Planktoskop an verschiedenste Institutionen, aber auch an Menschen mit Segelbooten verteilen. Und notwendig dafür ist, dass man eine Wasserprobe in das Gerät eingibt und das misst dann quasi die Algen, kann man dann auf dem Bildschirm sehen. Wir oder in unserem Projekt ist nicht geplant, diese Planktoskope unter die Leute zu bringen. Das könnte in einem Nachfolgeprojekt zum Beispiel gemacht werden. Was wir machen, ist, wir nehmen das Planktoskop mit auf Öffentlichkeitsveranstaltungen und dort sehen die Menschen eben, dass in einer Wasserprobe, die scheinbar fast durchsichtig aussieht, dann auf dem Bildschirm auf einmal viele Organismen zu sehen sind, die eben vor der Kamera langlaufen.
Außerdem arbeiten wir gerade daran, das Planktoskop zu autonomisieren. Momentan wird das ja von Hand betrieben. Das heißt, eine Person muss die ganze Zeit Proben nachfüllen, das Gerät regelmäßig warten und spülen. Gerade arbeitet ein Student von uns daran, das Planktoskop wirklich autonom laufen zu lassen, sodass es sich selber mit neuen Proben versorgt und in einem Durchflusssystem quasi läuft, sodass es dann auf dem Traditionssegler Camelan eingebaut werden kann. Die Camelan ist ein Traditionsschiff, was einer Firma hier in Schleswig-Holstein gehört und da werden regelmäßig zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mitgenommen, um die Ostsee zu besegeln. Für verschiedene Bildungs- und ja, Outreach-Projekte wird das Schiff oft eingesetzt.
Mega, mega cool. Ich dachte, wir zoomen noch mal ein bisschen raus. Warum ist denn euer Projekt oder also Recover, warum ist jetzt die Ostsee vor allem also für euch wichtig? Ich meine, das Geomar ist offensichtlich an der Ostsee, also liegt offensichtlich an der Ostsee. Warum habt ihr euch vor allem die Ostsee ausgesucht als Forschungsgebiet?
Also den ersten Punkt hast du schon genannt. Ne? Auf der anderen Seite ist die Ostsee eine der am stärksten durch menschliche Einflüsse beeinträchtigte Meere. Die Ostsee erwärmt sich zum Beispiel deutlich schneller als die Weltmeere. Wir haben hier schon ein starkes Sauerstoffproblem durch Überdüngung. Man muss sich das so vorstellen, durch die Flüsse kommt sehr viel Nährstoffe in die Ostsee. Dadurch können die Mikroalgen sehr schnell wachsen. Irgendwann sterben diese ab, sinken zum Boden. Und dadurch, dass die Ostsee nicht gut durchmischt ist, werden sie unten, also die Algen, werden unten durch Bakterien abgebaut. Und wenn die Bakterien Biomasse abbauen, dann verbrauchen sie Sauerstoff. Und der kommt nicht nach und da entstehen sogenannte Todeszonen. Und das ist ein großes Problem. bei uns in der Ostsee. Wir haben das auch bei unseren Messungen gemerkt, dass eben teilweise unter oder schon bei 20 Meter Wassertiefe kein Sauerstoff mehr vorhanden ist.
Jetzt gerade auf der Malizia.
Jetzt gerade auf der Malizia.
Krass.
Und der dritte Punkt, warum die Ostsee spannend ist, weil wir hier Länder haben. Also die Ostsee ist ja umringt von ganz vielen Ländern. Hier haben wir Länder, die zusammenarbeiten können. Wir haben Institutionen geschaffen, wie die HELCOM. Wir haben die EU auf EU-Ebene. Ein weiteres Beispiel für institutionelle Zusammenarbeit ist zum Beispiel das von der EU geförderte Interreg-Projekt Recover, in dem wir beide arbeiten. Und dadurch können wir Managementmaßnahmen einleiten, die den Zustand verbessern. Und damit kann die Ostsee als Modellregion wirken für andere Länder oder für andere Meeresregionen. Wir können hier Methoden ausprobieren, die dann vielleicht später woanders übertragen werden können.
Ja, also eigentlich ist ein richtig schönes internationales oder EU-weites Vorzeigeprojekt.
Und es kann eben auch nur funktionieren, wenn wir mit den anderen Ländern gut zusammenarbeiten.
Ja, super spannend. Wenn wir jetzt so auch von internationaler Kooperation sprechen, dann ist das ja auch maßgeblich der Fokus von der UN-Ozeandekade. Der Podcast ist jetzt natürlich so ein bisschen fokussiert auf diese UN-Ozeandekade. Redet ihr in eurem Projekt auch darüber und gibt es da vielleicht bestimmte Herausforderungen oder so, die ihr versucht auch in diesem Projekt anzusprechen? Oder macht ihr wirklich hauptsächlich, ist der Fokus eigentlich nur die Forschung und dann in gewisser Weise so der Citizen Science Outreach, um mehr Ozeanbewusstsein für die Bewohner um die Ostsee herum zu generieren? Also spielt die Ozeandekade in gewisser Weise eine Rolle für euer Projekt oder sagt ihr, das Projekt ist so zeitrelevant, dass es eventuell auch so ein bisschen ohne diese Ozeandekade passieren könnte? Also oder rein eigenständig davon?
Ich denke irgendwie beides. Also das ist wichtig im Hier und Jetzt und für die Region. Auf der anderen Seite sind Herausforderungen in der Ozeandekade zum Beispiel die Ozeanbeobachtung ausbauen. Und das ist ganz klar das Ziel von so dem Recover-Projekt. Ein anderes Ziel oder eine andere Herausforderung der Ozeandekade ist, Wissen zu teilen. Und genau auch das spielt hier mit rein, der Austausch zwischen Deutschland, Dänemark und verschiedensten Institutionen. Nur so ist es möglich, gute Wissenschaft zu machen, wenn wir die Expertise für die verschiedenen Methoden aus den verschiedenen Ländern zusammenholen. Und durch unsere Öffentlichkeitsarbeit tragen wir aber auch dazu bei, dass der Ozean und der Mensch sich verbindet. Und das ist ein weiteres Ziel der Ozeandekade.
Ganz wichtig würde ich auch sagen, die Herausforderung Ökosysteme schützen und wiederherstellen werden auch gut wieder aufgegriffen in unserem Projekt, denn Recover setzt sich ja dafür ein, Monitoring zu verbessern und Monitoring ist unheimlich wichtig, um festzustellen, wie ist denn der Gesundheitszustand der Ostsee gerade jetzt und wie können wir ihn weiter sinnvoll und effizient beobachten, um Verbesserungen oder Verschlechterungen in der Zukunft besser erkennen zu können.
Und ja, und das mit dem digitalen Zwilling könnten wir eigentlich auch noch einbauen.
Ja, aber ich meine, also voll die gute Idee, weil über digitale Zwilling, über den haben wir in diesem Podcast eigentlich noch gar nicht so gesprochen. Da ist ja eigentlich das Ziel, dass man so eine Art digitales Wettersystem, Replikat so ein bisschen für die Ozeane baut.
Genau, die Idee ist, dass wir einen digitalen Zwilling, das heißt eine Computerrepräsentation der Ostsee, entwickeln können, indem wir Daten nachschlagen können und indem auch verschiedene Szenarien getestet werden können. Zum Beispiel, was wäre, wenn sich der Ozean weiter erwärmt? Wie reagieren dann die Mikroalgen? Oder was wäre, wenn wir bestimmte Wasserschutzrichtlinien in Kraft treten ließen? Zum Beispiel weniger Nährstoffeinträge durch die Flüsse. Wie würde sich das Ökosystem Ostsee verändern? Und wie würde sich dann in der Folge der Umweltzustand der Ostsee verändern?
Man weiß natürlich noch nicht so ganz, wie das aussieht. Aber ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, ich weiß nicht, ob jeder diese App Windy kennt, viele Wassersportlerinnen kennen die vielleicht. Aber dass man sich im Endeffekt, da kann man ja auch so vorscrollen, wie der Wind oder wie die Temperatur oder sowas alles in den nächsten paar Stunden und Tagen sogar ist, dass man, wenn im Endeffekt genau sowas Ähnliches baut, was aber auch also in die Tiefe des Ozeans so ein bisschen geht, und dann dort so eine Art Forecasting machen könnte. Dass man im Endeffekt so eine Art Wetter, Simulation für den Ozean baut.
Wie genau unser digitaler Zwilling am Ende aussehen wird, ist noch Teil des Projektes. Also das steht noch gar nicht so sehr fest. Wahrscheinlich wird es so aussehen, dass wir Karten haben werden, so wie du das aus deinem Beispiel Windy genannt hast. Es wird aber wahrscheinlich auch wissenschaftliche Diagramme geben, wo wir abbilden können, wie sich der Sauerstoffgehalt oder der Nährstoffgehalt zum Beispiel entwickeln, wo dann der Nutzer oder die Nutzerin einfach durchklicken kann und selber ein bisschen entdecken kann.
Ich versuche jetzt nochmal den Bogen zu spannen. Wir sind so ein bisschen thematisch von eurer Expedition zu der Ostsee generell und dann eher so wieder ein bisschen ins Abstrakte gewandert. Ich dachte, wir gehen nochmal vielleicht so ein bisschen zu dem Vorteil zurück, warum es so toll ist, dass man, es gibt zwei Segelforschungsschiffe, von denen ich auf jeden Fall weiß, während die meisten anderen Forschungsschiffe ja doch eher motorisiert funktionieren. War das praktisch, auf so einem Forschungsschiff zu sein, auf so einem, ja, jetzt komme ich auch völlig durcheinander. War das praktisch, auf so einem Segelschiff zu sein? Oder dass es bestimmte Vorteile hatte? Oder ist doch irgendwie alles anders, als ihr das von anderen Forschungsexpeditionen gewohnt seid?
Das kann man vielleicht gar nicht so einfach beantworten. Also die Malizia hat große Vorteile, was es angeht, dass sie sehr agil ist und sehr niedrigen Tiefgang hat und dadurch, dass sie segeln kann, auch einfach sehr emissionsarm unterwegs ist. Also das geht jetzt um CO2 und Geräusche zum Beispiel. Der Nachteil ist natürlich, dass das Schiff relativ klein ist und keine eigene Laborfläche hat. Das heißt, wir müssen unsere Laborarbeit dann so ein bisschen auf dem Esstisch quasi machen. Und wir können unser Labor nicht fest einrichten, so wie wir das auf den größeren Schiffen könnten, wo wir dann, wenn wir essen gehen möchten, in die Messe gehen würden und nicht unseren Labortisch erstmal abräumen müssen und dann wieder zum Esstisch umfunktionieren müssten. Es kommt also auf die Art der Forschung an, würde ich sagen. Wenn man wirklich sehr, sehr viel Laborarbeit machen muss, denke ich persönlich, dass ein großes Forschungsschiff wahrscheinlich ein bisschen mehr Vorteile bietet. Wenn man gar nicht so viel Laborfläche braucht, ist die Malizia eine richtig gute Forschungsplattform, würde ich sagen.
Ja, und ergänzend noch, dass die Anzahl der Forschungsschiffe, die ist irgendwie begrenzt zurzeit. Und wenn es dann Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel mit der Malizia weitere Daten zu sammeln, ist es eine hervorragende Möglichkeit, ja, unser Wissen zu erweitern. Es hat, wie Vanessa gesagt, eben aber auch gewisse Nachteile, ist ein bisschen improvisiert.
Ja, nee, stimmt. Also das ist voll der gute Punkt. Wie gesagt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ihr ständig wahrscheinlich am Sachen hin und her räumen wart, weil es ja auf einem Forschungsschiff auch nur begrenzte Storage-Kapazitäten gibt. Und dementsprechend wart ihr wahrscheinlich schon, also die Zeit, die ihr nicht mit Forschen beschäftigt wart, habt ihr die ganze Zeit Sachen immer hin und her geräumt.
Ja.
Ja.
Und was auch wichtig war, sich im Vorhinein Gedanken zu machen, wie machen wir bestimmte Apparaturen auf den Tischen fest. Ne? Da wurden Rutschmatten mitgebracht, dann zur Gurte, richtig, um die Filtrieranlagen zu befestigen, weil ja nichts, ich will nicht sagen, ja, nichts auf diesem Schiff ist ja so eingerichtet, wie wir es brauchen, wenn ein Forschungsschiff ja schon so gedacht wird. Wie passe ich den Design des Forschungsschiffs an die Methoden, die später mal genutzt werden, an? Und daher, ja, war das immer schon verbunden mit Vorplanung, Vordenken, was könnte passieren, was könnten wir brauchen, was hat vielleicht auch ein Segelschiff nicht an Bord, was ein Forschungsschiff standesgemäß mit an Bord hat, also bestimmte Ersatzteile oder bestimmtes Werkzeug. Und da, ja, fand ich super, wie das von unserem Team vorgedacht und einfach geplant und organisiert war.
Henry, war das das erste Mal auf dem Forschungsschiff für dich? Weißt du, hast deine Doktorarbeit eher mit Schnorcheln und Tauchen verbracht? Oder warst du auf den anderen Expeditionen auf der Litorina und Alcor so auch dabei?
Nicht so richtig. Ich war einen Tag mal mit der Litorina draußen und habe Seegrassprossen eingesammelt. Ich hatte mal die Möglichkeit, mit einem Segelforschungsschiff in Patagonien zu segeln und zu arbeiten. Also es war nicht das erste Mal, aber das erste Mal hier so in deutschen Gewässern. Das war schon was Besonderes.
Kannst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen? Vanessa, du warst schon mal auf der Sonne und ich war ja auch auf mehreren Forschungsexpeditionen und ich glaube, dieses Gefühl ist vielleicht ganz spannend von dir zu hören, wie du das zum ersten Mal empfunden hast. Also auch, wenn das jetzt auf eher so einem spannenden, sage ich mal, auch so eine Art Forschungsschiff-Experiment ist, wie der Malizia. Und nicht auf so einem großen Kahn. Wie war das denn für dich, das erste Mal so ein bisschen, auch wenn es eine sehr kurze Reise war, das Ganze mitzumachen?
Auf jeden Fall super spannend. Ich kenne die Methoden und die Ideen und die Konzepte ja meistens nur vom Bildschirm und aus Gesprächen. Und jetzt mal die Methoden selber mit durchzuführen, den ganzen Ablauf zu sehen, mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlern zu sprechen, was sie da eigentlich genau machen, mit welchem Ziel. Und das hilft mir total, mich noch besser in das Projekt hineinzuversetzen. Und dann mag ich es einfach, auf dem Wasser zu sein. Ja, kannst dir das so vorstellen, wir machen uns das Müsli zurecht und dann kannst du dich an Deck setzen und dabei die Schweinswale beobachten, die gerade vorbeischwimmen, oder abends beim Abendbrot den Sonnenuntergang oder deine Anlage filtriert gerade und man schaut mal aufs Wasser hinaus. Das ist schon was Besonderes. Ein ganz besonderes Gefühl von Freiheit und ja, einfach ein Wohlfühlfaktor. Und auf der anderen Seite, so eng mit einem Team zusammenzuarbeiten, das sich gegenseitig unterstützt, das fand ich spannend. Sowohl die Crew als auch wir als Wissenschaftsteam haben echt gut miteinander harmoniert. Das war ein besonderes Erlebnis.
Ich dachte, ich drehe jetzt mal den Spieß um und frag dich, Vanessa, du warst ja schon auf diesen großen, riesen Forschungsschiffen wie der Sonne, das hatte ich, glaube ich, schon angesprochen. Wie war es denn für dich jetzt auf der kleinen Malizia Explorer zu sein und auf der Ostsee statt vielleicht im Pazifik Proben zu nehmen? Du hattest es ja schon so ein bisschen angesprochen mit der Organisation zwischen den kleinen Laboren und sowas alles. Aber wie war das für dich vielleicht auf so einer eher emotionaleren Ebene, dass das mal ein völlig anderes Erlebnis war als damals auf der Sonne?
Ja, also bei so einem kleinen Schiff ist man natürlich auch viel näher am Wasser, ne? Also auf den Großschiffen bekommt man, außer dass es ab und zu mal ein bisschen schwankt und ja gut, man das Wasser rund um sich herum sieht, nicht viel davon mit, dass man auf dem Wasser ist, weil man eigentlich alle Einrichtungen des täglichen Lebens dabei hat. Also es gibt eine große Küche, wo mehrere Schiffsköche und Köchinnen uns Essen vorbereiten, eine große Messe, wo man ganz bequem sitzen kann. Es gibt Sporträume, Sauna, eine Bibliothek, einen Kinoraum und so weiter. Also man hat relativ viele Möglichkeiten, auch nach Feierabend den Tag zu verbringen. Und viel Platz, sich ein bisschen zu bewegen. Das ist auf der Malizia natürlich anders. Das Schiff ist nur 26 Meter lang. Die Kabinen sind zwischen Zweier- und Viererbelegung. Es ist also alles ein bisschen kompakter und ein bisschen enger. Und was außerdem sehr anders ist, ist, auf den großen Forschungsschiffen fahren natürlich auch sehr, sehr große wissenschaftliche Crews mit von 30, 40, 50 Personen. Und wenn so viele Menschen mitfahren, dann muss natürlich auch das Arbeitsprogramm sehr straff durchgetaktet sein. Es ist also ganz genau vorausgeplant, wer wann welche Proben nimmt, wer wann welches Großgerät oder Instrument einsetzen kann und so weiter. Auf der Malizia ist das Ganze deutlich flexibler. Erstmal, weil wir weniger Menschen sind, die forschen möchten, und weil wir uns auch viel mehr auf die Wetter- und Seebedingungen einlassen müssen und auf die reagieren müssen. Das heißt, das, was wir morgens planen, das kann nicht unbedingt genauso durchgeführt werden. Es kann auch sein, dass wir das im Laufe des Tages nochmal alles umschmeißen, ganz anders durchführen. Das wäre auf großen Schiffen eher unüblich. Da wird meistens das Programm so gefahren, wie es auch geplant ist.
Super spannend, so ein bisschen von beiden Seiten eure Meinung zu hören. Wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade ein und dachte, dass es vielleicht jetzt auch ganz spannend wäre, wo ihr auch so ein bisschen von euren verschiedenen Expeditionen jetzt auf der Malizia, aber auch von den bisherigen, wie jetzt gerade von Vanessa, vielleicht erzählen möchtet, was euch besonders in Erinnerung bleiben wird von diesen paar Tagen, die jetzt in der Ostsee auf diesem Forschungssegelschiff wart. Ja, was wird euch einfach in Erinnerung bleiben, wenn ihr jetzt sagt, das war das absolut Coolste, was auf dieser Forschungsfahrt passiert ist?
Ich denke, es waren so viele schöne Punkte. Ein Highlight auf jeden Fall, das Segelsetzen und Untersegeln über die Ostsee rauschen. Und ich habe es schon mehrfach gesagt, einfach wie wir als Team zusammengearbeitet haben, die Möglichkeit, die verschiedenen Methoden kennenzulernen und das alles mit Hautfühlung oder direkt am Wasser Das war mir gar nicht so bewusst, als es Vanessa beschrieben hat, dass auf den großen Forschungsschiffen das relativ isoliert alles stattfindet, vom Wasser weg, und wir mit dem Segelboot eben die Möglichkeit haben, da nur knapp oberhalb der Wasseroberfläche zu arbeiten, dass es diese Berührung zum Wasser da ist.
Ich glaube, ich könnte auch gar nicht so ein bestimmtes Highlight definieren. Das ist, glaube ich, eher so das gesamte Zusammenspiel. Also das auf Deck stehen bei schönem Wetter tatsächlich, was wir ja die ganze Zeit auch hatten, bis Samstag. Und gemeinsam dafür sorgen, dass wir unser Gerät ins Wasser bekommen und auch wieder rausbekommen, dass wir alle unsere Proben bekommen. Und nach einer Weile ist das natürlich auch sehr eingespielt. Und wenn das dann alles so flüssig läuft und alles so läuft, wie wir das gerne möchten, das ist sehr schön und macht großen Spaß. Ich würde sagen, das ist tatsächlich das Highlight, also wirklich das Ganze, das große Ganze, das Drumherum.
Und was wünscht ihr euch, dass jetzt wir als Hörer von eurer Berichterstattung so ein bisschen, was wünscht ihr euch oder welche Erkenntnis wünscht ihr euch, dass wir mitnehmen von diesem ganzen Erlebnis, das ihr jetzt hattet, was ja gewisserweise einmalig war, aber natürlich auch, wie er auch schon angedeutet hat, auch replizierbar wäre, wenn man jetzt, wie gesagt, also mit seinem Segelboot auch in Citizen Science Projekte einbringen möchte und auch sich Sensoren ausleihen möchte und das so ein bisschen im Endeffekt nachahmen könnt, was ihr jetzt erlebt habt.
Ja, Ozeanforschung ist sehr vielfältig und kann von verschiedensten Plattformen durchgeführt werden, sei es jetzt von Segelbooten, von großen Forschungsschiffen oder auch direkt von der Küste. Das ist unfassbar faszinierend.
Ja, und dass es sich lohnt, mal die Neugier zu entwickeln, unter die Wasseroberfläche zu schauen. Sei es durch irgendwelche Filme, durch selber mal in die Ostsee springen, unter die Wasseroberfläche schauen. Ja, dass wir mit der Ostsee ein faszinierendes Ökosystem direkt vor unserer Haustür haben, dessen Gesundheit echt dessen Gesundheitszustand echt nicht gut ist. Und dass wir aber auf einen gesunden Zustand der Ostsee angewiesen sind, sei es, viele Menschen essen gerne Fisch, wir machen gerne Wassersport, also die Algen produzieren sehr viel Sauerstoff, sind die Grundlage für das Nahrungsnetz, und da gibt es so viele Komponente, warum eine gesunde Ostsee auch für den Menschen und unser Wohlbefinden wichtig ist. Niemand möchte zum Beispiel Blaualgen oder Vibriobakterien in seinem Badegewässer haben.
Ich finde, das habt ihr beide auf verschiedene Weisen richtig schön gesagt. Ich möchte euch einfach nur danken. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese Einblicke von eurer Arbeit an Bord der Malizia mitgebracht habt und mir erzählt habt und dementsprechend auch über den Podcast dann an die Zuhörerinnen verteilt. Die Forschung rund um Phytoplankton, Klimawandel und generell die Zukunft der Ozeane ein wichtiger und auch ein sehr, sehr spannender Teil sein kann. Wenn ihr generell mehr Eindrücke von der Arbeit, die Vanessa und Henry machen, mitbekommen möchtet, dann haben die auch eine Instagram-Seite, die wir euch verlinkt haben in den Shownotes. Und dort könnt ihr das Ganze auch mit begleiten. Ich weiß, ihr habt ein paar Bilder von der Expedition gepostet und ich bin mir sicher, ihr werdet auch von eurer Laborarbeit eventuell jetzt in der Nachbereitung der Proben ein paar Sachen teilen und auch wie die ganze Reise weitergeht, weil oft ist ja die Probennahme nur der Anfang der wissenschaftlichen Datenreise sozusagen. Bis zum nächsten Mal! Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP-Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produktion Annabel von Jakowski und Eva Räufer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Musik Florentin Seifert, Schnitt und Management Annabel von Jakowski.